Was für ein schönes Geräusch, es gluckert in der Küche nach den Sommerferien.
Juhu!
Juhu!
Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix, willkommen aus dem Urlaub und der Arbeitswoche.
Ja,
die Arbeitswoche zurück.
Jawohl, hattest du einen schönen Sommer?
Ja, arbeitsreich, aber gut. Und bei dir?
Ja, kann nicht klagen.
Du warst in?
Ich war nicht in Spanien dieses Jahr, habe ich mir glaube schon erzählt, weil unsere Tochter ja ein Auslandsjahr in Spanien gemacht hat.
Stimmt.
Und wir dann mit den Berliner Schulferien nicht so klar waren. Wir waren nur in Belgien und in Polen.
Nur in Belgien, nur in Polen. Naja, aber schön. Also das ja. Und arbeiten warst du jetzt auch noch? Also in?
Arbeiten war
richtig,
ich auch noch.
Richtig dolle sogar, glaube ich.
In Wiesbaden ganz viel, genau. Was habe ich noch gemacht? Ich habe noch irgendwas gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr was. Fahren wir nochmal an die Loire. Das wird schön. 14 Tagen oder so.
Nicht schlecht. So, dann lass uns
loswürfeln.
Loswürfeln. Hier, guck mal. Du fängst an. Soll ich anfangen?
Ja.
Ich fange an. Eine 4. Eine 5. Der Felix fängt an.
Juhu.
Der Sommer, der Herbst geht gut los.
Ja, das ist ja wirklich ein bisschen herbstlich hier draußen.
Ja, das stimmt.
Wir trinken schon Rotwein. Montetti. Von der Tenuta Montetti. Das ist der große von Montetti sozusagen. Aus der Maremma. Eine Bordeaux-Cuvée. Jahrgang 2020.
Was für ein schönes Geräusch. Es gluckert in der Küche nach den Sommerferien. Willkommen zurück.
Juhu, juhu, herzlichen,
Prost. Prost.
So, kurze Hygiene.
Kurze Hygiene ist auch schön. Gehen wir uns kurz waschen, oder?
198 Antworten auf unsere Umfrage jetzt, habe ich heute gesehen.
Das ist viel.
Ich hätte gern 250. Ja,
ja aber
wenn
schon.
Ihr also,
ja, okay, gut.
Wenn ihr nochmal Zeit habt, es werden keine persönlichen Daten abgefragt zu eurem Kellerbestand. Auch Leute, die keinen Keller haben, sind wichtig, damit wir ein klares Bild haben. Und was ihr im Blindflug an Weinen erwartet, etc., dann freue ich mich, wenn ihr da noch teilnehmt. Unter der letzten Folge ist der Link. Ich hoffe, ich denke dran, ihn auch unter diese noch zu legen.
Und erst dann machen wir sozusagen eine Auflösung. Wenn
genau, ich mache eine Folge darüber.
Dann machen wir
eine ganze Folge nochmal, wo ich ein bisschen erzähle, was ihr so von uns erwartet, was ihr so an Kellervorräten habt und so. Fängt das jetzt gerade an zu regnen?
Ja, es regnet ganz toll. Das heißt, mein Fahrradsattel wird nass. Ich kriege einen nassen Arsch nachher. Naja, bleibe ich noch eine Stunde länger.
Ich wollte eigentlich zwei Themen machen. Und jetzt vermenge ich die beiden Themen wild. Das hat sich in der Zwischenzeit ergeben. Das eine ist der Berliner Chardonnay Award.
Ja.
Und das andere ist über eine Folge, die wir vor, glaube ich, 5 Jahren gemacht haben. Die hieß Die Rache des Kritikers. Und eine wüste Publikumsbeschimpfung. Die beiden meistgehörten Folgen, die wir bisher haben, die mit einem gewissen Abstand meistgehörten. Wobei, dadurch, dass es uns schon seit 8 Jahren gibt, bin ich mir nicht sicher, ob alle Statistiken der ersten 30 Folgen wirklich noch erhalten sind.
Ne? So.
Aber das eine ist, je mehr Lametta, desto besser. Da erklären wir das Burgund und das Barolo und Gebiet und so weiter und so weiter. Und das kann ich gut verstehen, dass die viel gehört ist, weil die war hart geskriptet. Also ich habe hier nichts vorgelesen, aber hier waren wirklich viel, ja, vier Seiten
genau.
mit Erklärungen und Listen, damit ich
was
nichts
man noch braucht,
Falsches erzähle.
Was man noch braucht bei dieser
Nummer. Genau.
Das ist genau, ist krass.
Und dann habe ich aber schnell geredet. Insofern hat sich wahrscheinlich der ein oder andere gedacht, ich höre mir das gleich nochmal an. Und dann war es auch die Folge, die letzte vor der Sommerpause, war also die ganze Zeit in der Sommerpause oben. Da hat wahrscheinlich auch der eine oder andere gesagt, ach, ich höre die nochmal. Die andere, diese Rache des Kritikers, ist eher aus einer späteren, also die ist, glaube ich, die zweite oder erste Folge nach der Sommerpause. Ich habe sie mittlerweile nochmal gehört. Da sind Bestenlisten drin. Unsere Leute lieben Bestenlisten.
Das ist so,
welche VDP-Betriebe gelten als Blutchips und welche nicht und so. Das hat, glaube ich, viele Leute interessiert. Das war vielleicht einer der Gründe, warum sie so oft gehört. Aber auf jeden Fall, alles, was erfolgreich ist, braucht eine Fortsetzung. Ich dachte, ich mache eine Fortsetzung.
Na dann.
Mit einem Update. Allerdings nicht mit einem Update der Liste der Blutchips. Auch weil ich bei dieser ewigen Frage, was zeichnet einen guten Kritiker aus, ein paar Fortschritte für mich gemacht habe. Jetzt habe ich eine Steady-Session gemacht zum Berliner Chardonnay Award. Mit Steady-Unterstützern so ein bisschen vorab darüber geplaudert, wie das war. Und ein bisschen aus dem Nähkästchen. Die kriegen ja auch immer die Gesamtliste mit allen Weinen, nicht nur die Siegerweine und so.
Ja, ja.
Und da hat mir ein Mitglied eine schöne, provokante Frage gestellt.
Jetzt bin ich gespannt.
Weil er sagte, er hätte gerade so von Bull-Kollektion verkostet und das sei ganz prima. Und jetzt hätte er ja von Winning den Chardonnay Award gewonnen. Da nehme ich gerade was vorweg, da reden wir natürlich gleich noch genauer drüber. Und ich hätte ja aber vor einer Weile mal so eine, in so einer Folge gesagt, so ein Abgesang auf diese Niederberger Weingüter in Forst, also von Winning, von Buhl und Wassermann Jordan und ob ich da eigentlich was zurückzulegen hätte. Und ich war so ein bisschen ratlos, weil ich nicht genau weiß, was ich gesagt hatte.
Ja, okay.
Aber witzigerweise habe ich das in genau dieser Folge gesagt.
Wirklich? 75
Rache des Kritikers, sodass ich jetzt wieder weiß, kann ich das alles
direkt
zusammenführen sozusagen. Dann kann man das alles in einem Stück machen. Kurz vorab, aber vielleicht mal wichtiger Fortschritt in der Frage, was macht einen guten Kritiker aus? Ich habe ja immer gesagt, ich habe so wenig zurückzunehmen. Dass, ne, also alles, was ich veröffentlicht habe, ist in der Regel noch online. Ich lösche nichts Altes und so.
Jetzt hätte ich beinahe was Provokantes gesagt. Ich wollte sagen, es gibt keinen außer uns. Naja gut, nein, das machen wir natürlich nicht.
Und
ist auch Quatsch.
Ich habe nach wie vor die Angst, das habe ich ja schon mal erzählt, dass ich manchmal so davon träume, dann kommt einer und nimmt alle meine Empfehlungen aus einem Jahr, kauft sie, hat sie irgendwie in eine Probe gesteckt und sagt, das war eine Scheiße. Aber Tatsache ist, dass die ersten Jahrgänge jetzt auch so ihren Zenit überschreiten. Ja, also sowas wie 14, das ändert jetzt so diese Phase, wo du sagst, es gibt nur noch gute und schlechte Flaschen. Und,
ja, das stimmt.
Ja, und dass sich in jedem Jahrgang einzelne Weine toll entwickeln, ist auch klar und so. Aber
immer.
Das hat so ein bisschen so seine Schuldigkeit getan und auch 12 und so. Und deswegen denke ich natürlich, das ist mal auf der Habenseite sozusagen.
Ja.
Ne? Deswegen ist das jetzt nicht ganz so schlimm, wenn das passiert. Ich entferne mich sozusagen ein bisschen weiter vom Totalversagen. Aber ich habe noch so ein paar andere kleine Erfolgserlebnisse. Und ein bisschen Publikumsbeschimpfung. Über die reden wir aber mal an Beispielen. Gehen wir mal kurz zum Chardonnay Award.
Ja, bitte.
Das
ja,
Wichtigste schön. Vorab, genau, es war schön.
Ja, es war schön.
Und wir haben, Anja hat dankenswerterweise wieder ein Siegerpaket gepackt, diesmal zwei sogar. Es gibt die Möglichkeit bei Anja im Planet Wein, ich lege euch den Link nochmal hier drunter, Siegerpakete zu ordern. Einmal nur die drei Sieger, denn wir haben zwei Sieger in der Kategorie 1.
Oh ja,
und einmal so ein erweitertes Paket, da sind noch drei Weine mit großem Gold mit dabei. Diesmal haben ziemlich preisgünstige Weine gewonnen, das ist auch ganz schön. Also das Paket ist nicht so teuer. Ich habe jetzt hier nicht alle Preise zusammengelegt, weil wenn es euch interessiert, auch für diejenigen, genau, auch für diejenigen, die meine Arbeit unterstützen wollen, ich kriege sogar 5 Euro ab pro Paket. Aber das gibt es alles hier als Information drunter, kann ich herzlich empfehlen.
Das ist ein Link auf der Seite, wenn ich richtig sehe. Richtig
bei mir gibt es es gibt bei mir auch eine Geschichte drüber, aber genau. Man bestellt das bei Anja im Shop.
Genau,
mega. Und man muss aber keine, man kann das auch auf Rechnung machen und so, man kriegt das geschickt, die Sachen werden jetzt verschickt. Deswegen, also es, auch wegen der Hitze, war das im Sommer jetzt mal Pause und ab jetzt werden die verschickt.
Also ich finde schon mal, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Ja, ich bin ein großer, großer Freund des Siegers.
Ja, genau, darüber können wir mal reden. Es war ein hohes Niveau. Ich fand, es war ein Müh unter dem ersten Mal, ganz klein, aber in der Spitze war das kaum wahrnehmbar.
Das stimmt.
Wir haben nicht alle, ich habe nicht alle wieder eingeladen. Einige habe ich rausgenommen, weil sie einfach nicht so gut waren, wie ich das dachte. Andere habe ich rausgenommen, weil die waren jetzt im Podcast, die waren im ersten BCA und so. Dann können sie jetzt mal Pause machen, weil wir wollen ja auch immer wieder was Neues. Ich wollte nicht über 60 Teilnehmer gehen. Wir haben ein bisschen Pech gehabt, weil ausgerechnet Ziereisen und Mai vom Paketdienst verschluckt wurden. Die mussten wir hinterher einzeln nachprobieren.
Schade, haben, aber ja. Ja, aber
durch den Termin haben wir keine GGs dabei, aber das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also ich erzähle beim nächsten Mal ein bisschen was über Wiesbaden, aber die Performance der Chardonnays war nicht so dolle. Bei den okay. GGs, das war, und das Beste war von einem, der sowieso den BCR gewonnen hat, mit einem Mich-GG, also was soll's, nämlich von Blankenhorn.
Und geil.
Insgesamt hatten wir tolle neue Teilnehmer, ja, was weiß ich, Keller, also Franz Keller, oder Wagner Stempel und so. Da waren schicke
Leute dabei. Sachen,
ja, und einer hat ja nun auch gleich gewonnen. nämlich von Winning in der Kategorie 1.
In der
Kategorie 2, bei den Großen.
Bei den Großen, genau.
Bei den Großen. Bevor wir über den von Winning reden, über beide von Winning vielleicht, ganz kurz ein paar persönliche Highlights. Also Titelverteidigung Blankenhorn in der Kategorie 1, mega.
Unglaublich.
Das ist in so einem Feld echt eine Ansage.
Ja, bitte, wir sagen es nochmal. Blind, ja?
Blind.
Niemand wusste, was er. Und das ist wirklich blind wieder an die Spitze. Unglaublich. Kann man gar nicht anders sagen.
Und ich hatte in Wiesbaden die Sachen probiert und habe dann in meinem Wiesbadener Bericht geschrieben, das ist jetzt wirklich kein Zufall mehr. Das ist einfach, hier entsteht einer der besten Chardonnay-Erzeuger Deutschlands. Da haben die noch so eine Insta-Kachel draus gemacht.
Echt geil.
Ja, sie haben mich als Collab-Partner eingeladen. Nee, eigentlich haben sie das Recht nicht dazu. Eigentlich müssen sie das lizenzieren lassen. Ja, haben wir vor der Dings mal geredet. Ja, sie haben mich als Collab-Partner eingeladen. Habe ich 2 neue Follower gewonnen. Wow. Aber ich kann es natürlich verstehen. Das sind die Art von Aussagen, die Winzer gerne hören möchten. Und das ist auch wieder das Thema mit dem, was man sagt. So, also was zeichnet einen guten Kritiker aus? Vielleicht auch, dass man sich da mal hinstellt und sagt, nach so und so viel Weinen, jetzt lehne ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ja. Und sage, hey, der Männer, der das gekauft hat, das Weingut, und sagt, wir sind jetzt da, wo wir hin wollten, beim Chardonnay, und das kann ich gut verstehen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Bischel ist ein bisschen runtergegangen, weil die Vierter geworden sind oder sowas.
Ja.
Das ist in dem Feld auch wirklich, also in der großen Kategorie, das war ganz stark. Letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr wieder vorne mit dabei.
Genau, die waren auch echt zu eng zusammen dabei, also sind keine großen Unterschiede jetzt.
Das war auch ganz, ganz stark, fand ich. Mich persönlich hat auch Kopp sehr gefreut, die auch mit beiden Weinen, in beiden Kategorien wieder ganz stark waren. Und aber vor allem, weil ich finde, dass sie sehr, das war das einzige Mal, wo ich in der Kategorie 1 dachte, das ist Kopp. Ich halte mich bei sowas dann als Juror zurück, wenn ich einen Wein erkenne.
Ja.
Die haben einen klaren eigenen Stil. Und wir kennen die Sachen schon ein bisschen länger. Die waren ja auch im Podcast. Der erste Schaden, den ich von denen getrunken habe, der war mir zu hart am Wind gesegelt, was den frühen Lesezeitpunkt angeht. Da haben die nochmal so ein bisschen nachjustiert. Und jetzt sind sie schon so ein bisschen die Könige des Grenzwertigen, aber im positiven Sinne. Ja? Also so die Lese wirklich möglichst keinen Tag zu spät damit anfangen und so, auch beim Pinot und so. Und das haben sie aber echt super rausgekommen. Und hier jetzt mit beiden Weinen ganz eigener Stil. Mhm. Nach vorne, was mich auch so gewundert und gefreut hat, ist Philipp Kuhns kleiner Chardonnay für 19 Euro da irgendwie auf Platz 4 oder so, der auch so hart am Wind segelt, der allerdings noch viel mehr auf so eine steinige Phenolik setzt als Kopf. Aber ich fand es auch für uns als Jury ganz gut, dass wir eben auch so diese kantigen Weine,
die man so rausschmecken kann. Also genau,
das stimmt. Dass das überhaupt, wir brauchten nicht nur Schmelz und Schmackofatz oder sowas. Du musst natürlich mal von Winning reden. Du wolltest 100 Punkte geben.
Ich wollte 100 Punkte geben. Ich habe für den sehr gekämpft, muss ich sagen. Ich habe sehr hart diskutiert, weil ich den wirklich gut fand und wirklich fand, dass er einen Stil bedient, der durchaus im Burgund bei den ganz großen Weinen mitspielen kann.
Ja, ich fand das auch. Ich muss ganz kurz mal checken, dass ich nicht die falsche, weil das ist, wir hatten ja Herzog und Herrenletten, ne, glaube ich.
Ja.
Gewonnen hat der Herzog und der Herrenletten ist dann großes Gold gewesen mit 95. Ja, ich fand auch, der Wein ist schwer, aber dieses Holz ist halt so, dass du denkst, das ist nicht französische Allier-Eiche, das ist auch nicht Pfälzer-Eiche, das ist so entweder so eine Karpaten-Eiche oder vielleicht sogar ist ein Fass Kastanie oder so. Wahrscheinlich ist es trotzdem alles französisch. Es geht jetzt nicht darum, was wirklich ist. Ich habe das noch nicht mal gefragt.
Ja.
Aber diese Dunkelwürzigkeit ist der Hammer. Das ist also so ein bisschen so kastanienmäßig. Ja. So ein, wow, auch so aromatisch, wie so ein bisschen geröstete Kastanie und so. Das ist ein solcher Wohlfühleffekt, aber das ist eben nicht nach hinten raus dann nur noch schmelzig und mellow und lecker und Karamell, sondern das hat dann auch noch richtig Anspruch. Ja, fand ich auch ein spektakulärer Wein.
Und auch größer zu werden noch, also mit ein bisschen Lagerpotenzial. Ja, ich finde, man darf den, also ich würde jetzt verstehen, wenn wir so Leute haben, die gerne so ganz schlanken Chardonnay trinken, so diese, weißt du, diese ganz frischen Jungen und diese, wo so wenig, also weißt du, wo es so ganz zügig weggeht und sowas, die würden jetzt mit uns meckern. Sagen, ja, dickes Ding und Holz und oh. Ja, aber der ist halt einfach groß.
Ja, im ersten Paket gab es 2-3 Leute, die mit dem Milch nichts anfangen konnten. Aber der ist noch ein bisschen lieblicher. Der von Winning ist ein bisschen mit dieser rauchigen Art. Aber das wird nicht jedem gefallen. Auf gar keinen Fall.
Glaube ich auch. Also ich muss auch sagen, ich war da sehr, sehr dabei. Also das war,
Deswegen ist auch, ich sag mal, spannend ist, also Anja hat mir schon Feedback gegeben, gesagt, eigentlich kauft keiner dieses Dreierpaket, alle wollen das Sechserpaket, gerade auch, weil die Weine nicht so teuer sind. Und da ist dann eben drin der Hannweiler Main von Aldinger.
Ah.
Und das ist halt Feuerstein, zitrisch und so ganz viel feiner Gerbstoff, kreidig und das totale Gegenteil.
Voll.
Und der ist ja erst im Stechen, hat sich ja erst der von Winning durchgesetzt sozusagen. Und das zeigt einfach, dass diese Jury, da bin ich sehr, sehr froh drum, die in weiten Teilen identisch war mit der aus dem letzten Jahr, dass die das einfach komplett auf sich zukommen lassen. Hm. Mhm. Der eine so, der andere so, keinerlei Vorlieben. Das wird in diesem Jahr dann mit dem Schlossberg von Neuss Auch nochmal spannend, weil der in der Nase ein bisschen stinkt.
Der hat ja, einfach, tut er.
Der hat eine Reduktion, so wie, aber das, da war halt niemand in der Jury, der jetzt sagt, das ist mir zu viel. Ja. Das könnte allerdings bei euch der Fall sein. Was nicht heißt, dass wir jetzt besser sind als ihr. So ist das nicht gemeint. Das ist immer eine persönliche. Ich merke, dass ich das bei einigen Weinen jetzt in Wiesbaden war mir das auch zu viel. Da waren ein, zwei dabei, wo ich sagte, das will ich eigentlich nicht in den Mund nehmen.
Aber nochmal festhalten, alles, was wir tun, ist purer Geschmack. Ja?
Ja.
Und manchmal trifft unser Geschmack auf Leute, die es auch so finden. Ja? Und manchmal halt nicht. Ich glaube, wir geben uns einfach wahnsinnig viel Mühe, da sehr offen zu sein für jede Art von Geschmack. Also nicht nur festgelegt auf ganz dick viel Holz, sondern das wirklich sehr offen anzunehmen und gucken, was wirklich gut ist. Ich glaube, da sind wir auch wirklich, ich finde uns da eigentlich ganz gut.
Ja.
Finde ich, also vorurteilsfrei.
Das denke ich auch.
Ja.
Und wenn man in die Kategorie, also in der Kategorie 2 sollte man vielleicht noch sagen, wir haben dann mit Leon Gold auch jemanden gehabt, der auch schon lange sehr gute Sachen macht. Bisschen unterm Radar, weil nicht VDP und so, sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Das ist im Prinzip wie Kopp. Auch jemand, den man schon so als Spezialist in diesen Burgundersorten sehen kann. Und dann haben wir auch aller Ehrenwert, aber nicht so, also nicht ganz auf dem Siegertreppchen, aber Au Terroir mit dem Augener Liesten.
Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken.
War eine Hörerempfehlung, glaube ich. Letztes Jahr hatten die nicht mitgemacht, dieses Jahr waren sie aber mitgekommen. Und auch die ganzen anderen, also wir haben noch einige Male Gold verteilt. Es gibt einen Artikel logischerweise darüber im Blog, da könnt ihr das alles ganz genau nochmal erfahren. Und in der Kategorie 1, Blankenhorn und auf Platz 1 geteilt. Wir haben uns gedacht, in dieser Kategorie gönnen wir uns zwei Sieger. Ja. Höfler, Michelbacher Steinberg, also Franken. Eine andere Geschichte. Also einmal in Mainz bei der Weinbörse die Geschichte mit Blankenhorn und dann die Geschichte mit Höfler. Ich bin dahin. Und inmitten all dieser vielen Weine, die ich da probiert habe, ich hatte die überhaupt nicht als Chardonnay-Produzenten auf der Uhr, habe ich das probiert und ich dachte, mich trifft der Blitz, ich fand das fantastisch. Und dann habe ich das noch am Abend auf Insta erzählt und dann haben ein paar Kollegen das gesehen und dann hat er mir auch erzählt, da sind dann tatsächlich auch Leute vorbeigekommen, nur wegen dieses Posts und haben sich das angeguckt. Und da haben sich einige bei mir gemeldet und gesagt, ey, das ist wirklich besonders. Und das ist, glaube ich, so bei dem, was macht einen guten Weinkritiker aus, vielleicht auch ab und zu mal einfach sozusagen in so einem Meer von vielen, vielen Weinen, dann, wenn es drauf ankommt, sozusagen zu sehen, okay, das ist jetzt nicht nur ein Zwischenhof bei mir als Verkoster, ich bin gerade wieder ein bisschen wacher, sondern das sind jetzt wirklich einfach gute Weine. Und das hat mich so gefreut, dass ich habe die dann angemacht, sie sollen gefälligst schicken, weil die sie erst nicht gerührt haben. Und dann haben sie geschickt und dann gewinnen sie. Die kann man stilistisch nicht auseinanderhalten. Also da konnte ich jetzt nichts irgendwie manipulieren, weil habe ich auch nichts von. Die Winzer sind mir auch gleich lieb. Also das... Insofern, ich habe mich aber natürlich gefreut, dass die dann auch noch gewonnen haben, weil es zeigt, dass das vielleicht doch dann eben auch eine richtige Wahrnehmung meinerseits war. Und Knipser mit den 3 Sternen, letztjähriger Sieger
jetzt genau.
Großes Gold, also ich meine, die können es auch. Dann der bereits erwähnte Kuhn, der einfache Kalkmergel, wahnsinnig schöner Wein, kostet 19 Euro. Richtig, richtig toll und wieder neues. Mit dem Ortswein.
Der kann das auch wirklich ganz gut, wa? Das muss man mal so sagen. Also es ist aber, war ein schönes Feld. Gerade, also
Tonerde vom Kopf muss man auch noch erwähnen. Und dann wieder Leon Gold. Also das waren schon die Highlights. Das war schon ein Highlights-reich.
Bei Leon Gold denke ich immer an den Sänger von Alphaville.
Heißt der auch so,
oder? Ja, ist irgendwas mit Gold. Ja, ich bin aber irgendwann. Genau. War ja mal.
Kurz über nochmal diese von Winning-Team, hast du jetzt was zurückzunehmen? Also. Ich habe mir das damals angehört.
Nochmal, was du damals gesagt hast.
Ich damals gesagt habe. Also diese 3 Weingüter von Winning, damals noch Dr. Deinhardt, ist also umbenannt worden nach der Akquisition von Buhl und Bassermann Jordan, sind gekauft worden von einem Unternehmer, der so eine Vision hatte, was er da machen möchte. Und die lautete im Wesentlichen, er wollte also ein Luxushotel machen mit Sterne-Restaurant in Deidesheim. Er wollte ein Tagungshotel machen und er wollte diese 3 Weingüter richtig aufbohren und er wollte im Prinzip aus von Buhl den führenden Sektproduzenten außerhalb der Champagne machen. Ach,
das war doch damals diese Nummer mit
Kaufmann geholt. Er wollte aus Bassermann Jordan den großen Wettbewerber, vielleicht sogar Überflügler von Böcklin-Wolf machen und er wollte aus von Winning quasi Deutschlands Antwort auf Monrachet machen. Und wenn man sich das heute anguckt, muss man ganz klar sagen, das Luxushotel gibt es, Ketschauer Hof, wer was auf sich hält in der Pfalz, der heiratet da. Das L.A. Jordan da drin hat mittlerweile seinen 3. Stern.
Oh, geil.
Das Tagungshotel gibt es. Dieser ganze gastronomische Teil ist absolut klar geworden. Mhm. Es sollte aber eben Das sollte ein Hub sein, über das die Weine verkauft wird. Das zweite Hub sollte eben sein, die sollten auf den internationalen Karten dieser Welt sozusagen sein. Und dann sollten sie auch noch, wie im Burgund üblich, quasi mit Zukauf, dann auch noch Village-Weine unter eigenen Brands dann auch noch machen. Und alle diese Sachen haben nicht so...
Nicht in der Größe geklappt, ja.
Nee, sie haben im Prinzip... Also von Buhl ist heute als Sektproduzent nicht mehr so prominent, wie sie es zwischendurch mal waren.
Sie hatten einen Hype, ja.
Der Hype war aber eigentlich komplett deutsch.
Ja, war völlig. Ja.
Das ist von Buhl war nie auf einmal so der Stern außerhalb der Champagne. Da war man dann doch nicht so weit. Bassermann-Jordan war zwischenzeitlich so eine Art Budget Dr. Birkin-Wolf, sag ich jetzt mal so. Ja, also wo das Kirchenstücker nur 130 oder 150 kostet, statt 200 oder 300. Und aber gut, hat nicht so wirklich diese High-Class, also mit den Karten der Welt, das kannst du...
Man lässt sich nicht erzwingen, wa? Geschmack ist Geschmack, lässt sich nicht erschwingen.
Diese Zukaufabenteuer, gerade bei von Buhl, waren wahnsinnig teuer. Da gab es, habe ich damals erzählt, da hat mal jemand so die Lagerbestände aus dem Bundesanzeiger irgendwie rausgeholt. Da ist nicht so viel verkauft worden, das sollte über Edeka gehen und so. Das hat nicht geflogen. Und bei von Winning ist es schlicht und ergreifend so, dass das bis heute noch nicht mal unumstritten ist. Ich habe nicht gesagt, dass die pleite wären. Nee. Ganz im Gegenteil, ich habe dazu gar nichts gesagt, aber ich kann mal sagen, also von Winning, das habe ich jetzt auf dem Internationalen Riesling-Symposium erfahren, die hauen über 12.000 Besucher pro Jahr durch ihren Keller. Die haben Kellerführungen, die machen mehr Kellerführungen als, glaube ich, sonst vielleicht noch, also dieser Balthasar-Neumann-Keller in Würzburg, da gehen vielleicht noch so viele durch.
Aber das ist richtig viel.
Richtig viel. Dann gibt es da so natürlich einen Besuchershop und so. Und die Florentine Bayer, die da das Marketing macht, die ist wahnsinnig kreativ und ich glaube auch wahnsinnig fleißig und wahnsinnig nett ist sie auch. Ich meine, fleißig kann ich nicht beurteilen. Vielleicht hat sie irgendjemand unter ihrem Schreibtisch hocken, der die Arbeit macht. Aber wenn man ihr begegnet, denkt man erstmal, die ist, Und die machen so Sachen wie Yoga im Park oder im Garten.
Ja? Mit Wein. Da müssen wir hin. Da fahren wir hin.
Die machen so Sachen wie, also neben den 12.000 Kellerführungsbesuchern, machen die auch so Sachen wie Trockenblumen-Kranzflecht-Workshop zur Adventszeit. Für 95 Euro. Davon 25 Euro für die Trockenblumen und der Rest für das gute Verwinning-Zeug, das man die ganze Zeit durchsäuft dabei. Das ist geil.
Also, damit die Kränze werden super. Ich sehe es.
Genau, vor allem machen die alle zwei. Aber wenn die fertig sind, sind es auf einmal zwei. Und die machen. Während der Care of Deides haben wir dieses Weinfest, ich glaube, es ist eines von zwei Weinfesten in Deutschland, wo du Eintritt zahlen musst. Unter der Platane, da ist Komasaufen 10 Tage durch. So. Die sind unglaublich fleißig und die machen ganz viel und die machen ganz viel Aktionen und die verkaufen ihre Weine, glaube ich, sehr gut. Und ich glaube, dass es denen finanziell bestimmt auch super geht. Das kann ich von außen nicht beurteilen. Ich habe aber nie behauptet, die wären von der Platane. Ich habe nur gesagt, diese Idee, dass das quasi die drei großen Leuchttürme der Pfalz werden. Da sind wir weit von entfernt.
Und das ist auch, da bin ich auch zum Beispiel ja, also jetzt, wenn man so Schubladen auf, Schubladen zudenken manchmal macht, das passiert uns ja allen mal, wa? Mhm. Bin ich zum Beispiel auch sehr froh, dass der Chardonnay Cup blind ist. Ja? Mhm. Weil hätte ich gesehen, dass es von Winning ist, hätte ich ihn nicht so gut empfunden, als in der blinden Variante, weil ich ein inneres Vorurteil gehabt hätte.
Muss ich mal kurz erklären. Ich finde das ja ganz, ganz sinnvoll. Ich war gerade bei Weil im Weingut und habe Montevacano und den Primo 1 von Talan verkostet. Und das ist super interessant, weil beide Weine 2 Jahre auf der Hefe liegen.
Ja.
Und der Primo Talan ist Weißburgunder zu mindestens 80%. Und wenn du Weißburgunder 2 Jahre auf der Vollhefe liegen lässt, dann wird der nussig, leicht butterig, karamellig, röstig. Du würdest einen 100er wetten, dass das Holz hat, neues Holz. Das geht sogar im Stahl. Ja. Die machen jetzt Stockinger, aber diese Stockinger sind älter als der älteste Wein. Die sind seit 30 Jahren, machen jetzt im gleichen Fass. Ja? Und das ist dermaßen. Und im Riesling passiert das eben gar nicht. Ja. Und im Chardonnay passiert das ein bisschen. Und das ist eben schon mal das eine, wenn wir auch von Limo mit Sägespäne reden bei den GGs ab und zu. Man muss sich das ja so vorstellen, die Sachen sind auch bei von Winning eher früh gelesen. Wenn du dann so ein extraktreiches Jahr hast wie jetzt, dann hast du so eine, ich nenne das mittlerweile dieses Jahr erstmals, bin ich dazu übergegangen, das so eine lackierte Frucht zu nennen. Ja? Mhm. Die ist so ein bisschen so ein bisschen klebrig, aber sie ist nicht dropsig.
Ja,
aber und das dann auf so einer Zitrusnummer. Und dann kennt ihr alle, wenn ihr kleine Kinder so wie ich wart, dann habt ihr gerne mal Sachen zerstört. Ja? Und wenn,
so
man dann mal
so,
wenn man dann mal so Äste abbricht,
ja.
aber so frische Äste, wo noch der Saft raustropft, das riecht ja auch so ein bisschen grün.
Das stimmt.
Und so, also gerade Weidenzweige natürlich am allermeisten noch so. Und dann, wenn man das mal in der Hand hat, oder dann riecht das.
Wirst du nicht mehr los, ja.
Und wenn du eben die von Winning GGs nimmst, diese Fässer haben kein Toasting. Mhm. Und deswegen hast du eben diese Sachen eher. Und dann hast du nur 12 Monate. Das heißt, diese Fleischextraktnoten und so weiter, die von dem langen Hefelager kommen, hast du nicht. Ja, und jetzt fasst das mal alles zusammen. Wie schnell bist du dabei, Limo mit Sägespäne?
Ja,
das ist ja normal. Und jetzt machst du 2 Jahre mit einer Rebsorte, die so ein bisschen nussig wird dabei und so ein bisschen dunkel wird. Und du hast ein Holz, das ist getoastet. Das ganze grüne Zeug ist weg. Du hast ein leichtes, auch wenn das Ultra-Light-Toasting, beziehungsweise bei dem Siegerwein war es nicht Ultra-Light-Toasting. Es war Medium-Toasting, sonst wäre der niemals so dunkel und rauchig gewesen. Jetzt fehlt ja alles, was in irgendeiner Form mit Limo und Sägespäne zu tun hat.
Voll.
Also, wenn ich eines beschwören möchte, dann, dass der Stefan Ottmann mit Holz umgehen kann.
Ja.
Das siehst du auch im Vergleich zu von Buhl. Bei von Buhl, also wenn man die GGs in Wiesbaden verkostet, dann ist es immer das vorletzte Glas ist von Buhl mit halb viel Holz und das letzte Glas ist von Winning mit ganz viel Holz. Und dieses halb viel Holz von voll Buhl, da fragst du dich die ganze Zeit, was will mir der Künstler damit sagen?
Nein.
Das ist oftmals so ein bisschen seifig und so ein bisschen lätschert und so ein bisschen komisch. Und das volle Holz von Winning hat immer eine klare Aussage.
Es will das, was es da will.
Es will das, was es da will. Ja, es soll so sein.
Genau.
Und es ist auch nicht immer nur ein Sägespiegel. Und wir haben im Übrigen ja auch hier sehr gejubelt, als dann aus meinem privaten Keller mit meinem Geld gekaufte von Winning GGs in der 10 Jahre danach Probe Plätze 3 und 5 gemacht haben. Also ich habe da nichts gegen. Aber vielleicht muss man dazu nochmal eine Geschichte erzählen, die jeder von euch wahrscheinlich genauso ähnlich erlebt hat. Freund von mir, totaler Mercedes-Fan, alle 2 Jahre einen neuen Mercedes. Wieder neuen Mercedes geleast, so eine Montagskarre.
Ja.
Irgendwie nach 6 Wochen ist das erste Mal irgendwo liegen geblieben.
Alles kaputt.
Nach 3 Monaten war das zweite Mal in der Werkstatt und dann war das Ding da gleich 5 Tage, weil das Ersatzteil nicht aufzutreiben war.
Ja.
Und dann gab es einen Rückruf und nach 6 Monaten hatte der Schaum vorm Mund. Ja, und diese Scheißkarre und diese Penner vom Autohaus und hast du nicht gesehen. Und das ging nicht wirklich viel besser weiter. Und dann triffst du ihn halt nach 2 Jahren und sagst, wie sieht's aus? Ja, Leasingvertrag ist endlich aufgebaut. Neue Karre, wunderbar. Was hast du jetzt geholt? BMW? Nee, Mercedes. Aber ich dachte, du bist von Mercedes kuriert. Das habe ich nie gesagt.
Ich fand nur das Auto scheiße. Also nur den Wagen.
Das hat er nie gesagt. Ja. Genau. Und das ist, ich habe jetzt darauf verzichtet, irgendwie ChatGPT zu fragen, wie man dieses psychologische Phänomen nennt. Aber natürlich, wir ergänzen ständig das, was man uns erzählt, um das, was wir für logisch und normal halten. Es wäre vielleicht auch logisch und normal, nach so einer Scheißkarre dann irgendwie mal die Marke zu wechseln.
Ja, vielleicht.
Aber wo die Liebe hinfällt. Ja?
Ja,
und er sagt halt, nee, das war jetzt ein Motor und ich habe neuen Leasinganbieter oder anderes Autohaus oder was weiß ich was. Aber bevor ich in BMW einsteige, hacke ich mir die Beine ab.
Und so funktionieren noch Weine, glaube ich. Also so funktionieren Stammkäufer.
Auch, aber ich bin als Kritiker natürlich kein Stammkäufer.
Nee,
und deswegen, man muss dann immer schauen, was sage ich nicht. Ne? Also, und reden wir mal genau darüber, was ich alles nicht gesagt habe. Blankenhorn beispielsweise, mag ja sein, dass Herr Männer findet, dass er da ist, wo er hin will. Das gilt aber nur für den Chardonnay. Für den Pinot gilt das nicht.
Ja.
Also, wenn du jetzt Pinot in Baden nimmst, ihr mögt ja immer so gerne Bestenlisten. Also, wir haben Pinot
Baden in Baden, ein paar.
Haben wir eigentlich im VDP eine Spitze, die besteht aus Huber und dann mit einem viel, viel, viel kleiner gewordenen Abstand, als alle gerne wahrhaben wollen, Salvay, Keller und Dr. Heger.
Ja, war fein, super.
Und das ist die erste Liga. So, und dann kommt für mich Bercher, aber wir haben natürlich außerhalb des VDPs ein paar, allen voran Ziereisen.
Stimmt.
Und dann kommen, das sind so die, die sehr verlässlich sind, und dann kommen so Sachen wie Blankenhorn, und auch Stiegler, die leider zwischendurch auch immer wieder Weine machen, wo ich sage,
läuft nicht so.
Läuft nicht so. Also, das heißt, ich habe mich jetzt aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, weil ich das wichtig finde, weil als Kritiker immer nur Einzelweine zu bewerten, ist ja dann auch schwierig. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage Blankenhorn, also hey, wow, Chardonnay, Knaller.
Mega, ja.
Aber Pinot, das bezieht sich auf das, auch Höfler zum Beispiel jetzt. Ich sage nicht, dass die sind jetzt in der deutschen Chardonnay-Spitze. Die haben in diesem Jahr 2 wahnsinnig gute Chardonnays hingelegt. Beide sehr, sehr gut. Keine Ahnung, ob das One-Hit-Wonder sind.
Das sollte man weiter beachten, das ist die Aussage.
Muss man weiter beachten, genau. Aber bevor ich die Aussage, die ich über Blankenhorn getroffen habe, jetzt müssen die ja 2 Jahre auf der Geschichte entsprechend noch nachliefern. Eine andere Sache, die ich finde, die man als Kritiker machen kann und mit der man sich ein bisschen profilieren kann, ist Ausreißer entdecken. Also wir haben damals in der 75er-Folge darüber gesprochen, dass ich bei Dönhoff 18 den Mühlenpfad viel besser fand. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, 25 Leute Stromberg von Schäfer-Fröhlich. Mehr Geld muss man nicht ausgeben bei Schäfer-Fröhlich dieses Jahr. Ja? Das ist einfach eine ganz, fast eine eigene Liga einer Kollektion. So, und das habe ich aber in 11 Jahren Wiesbaden vielleicht 6 Mal gesagt. Also das ist,
damit über irgendeinem Wein mit dem
Auto. Leicht. Ja. Es gibt Ausnahmen wie zum Beispiel bei Öl, wo ich persönlich sage, ich kann in fast allen Jahren mit dem Siegelsberg, auch bei seinem Nachbarn Alex Jung, ich kann in fast allen Jahren mit dem Siegelsberg mehr anfangen als mit dem Marco Brunnen oder Hohenrein oder bei Pettental und Rothenberg. Bei Gunderloch ist es auch häufig so, dass Miss Pettental lieber ist, obwohl es ja günstiger ist. Aber das ist eine persönliche Vorliebe. Das meine ich damit nicht. Sondern dass du wirklich sagst, oh, die Substanz, die Struktur
steht für Stromberg sich. Komm, genau. Ja,
voll. Ist, der sinkt am meisten. Das ist auch etwas, wo ich glaube, dass das einen guten Verkoster ausmacht. Und auch da muss man dann sagen, das gilt, wie gesagt, dann genau für diesen einen Wein. Aber natürlich mit dem Hinweis, das wird sich auch besser entwickeln. Also es gilt nicht nur für heute, sondern ich glaube, dass das dauerhaft geht. Und das nächste ist dann eben, dass du beim gediegenen Erzeuger das wilde Zeug entdeckst. Ja, dass du, wir hatten hier, was von August Eser, die sehr brave Weine machen jetzt, dieses eine wilde GG oder Martinsthaler Wildsau von Diefenhardtschen Weingut oder sowas. Ja, wo habe ich dir, glaube ich, eingeschenkt, wirklich dann auch mehrere Leute sich das gekauft haben und hinterher gesagt haben, boah, das war ein schöner Kauf, das ist wirklich ein schöner Wein. Ich meine, das ist euer Problem, um mal zur Publikumsbeschimpfung überzugehen, dass ihr immer 6er-Pakete ordern wollt und da dann immer noch irgendwas anderes reintut. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Die Weine habe ich nicht empfohlen. Ja? Das hatten wir auch schon mal mit diesem Schnäppchen, der Erzwein Porto kosten.
Schön.
Aber bevor das jetzt so klingt, als würde ich mich die von allen freisprechen, ne? Ihr habt immer alles falsch gehört, wenn es schief war. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo ich über Ziel hinausschieße. Und das ist aber dann immer viel schwieriger. Ruderst du zurück und stellst du dir dann bloß und weißt du, das ist ja auch.
Man kann auch mal mit seinen Fehlern stehen.
Ja, aber wenn du jetzt weißt, also nehmen wir mal ein Beispiel, wo das mit dem Zurückrudern nicht so schlimm ist. Wir haben hier im Podcast gehabt und wahnsinnig geliebt den Chardonnay von Münzberg. Ja. Ich kenne Münzberg als sehr guten Erzeuger aus Anjas Sortiment. Die standen bei der Webweinschule schon auf dem Tisch. Jedes Jahr in Wiesbaden haben die ein, zwei sehr schöne Weine dabei. Aber wir haben sie bei dem Chardonnay sehr gefeiert und wir haben sie insgesamt auf die nächste Stufe gehoben. 3 Jahre später würde ich sagen, haben wir übertrieben. Sie sind immer noch ein Erzeuger, der in jedem Jahr in der Lage ist, in einzelnen Kategorien den besten Wein der Pfalz zu machen. Beim Chardonnay, der nicht in Wiesbaden steht, waren sie jetzt im Chardonnay Award 2-mal nicht so mega erfolgreich, aber trotzdem, glaube ich, 1-mal Gold, 1-mal Silber. Da haben wir sehr auf den Schlamm gehauen, da habe ich sehr auf den Schlamm gehauen, muss ich mir anziehen. Ja, also kann man mal so sagen. Eine andere Frage ist, Schloss Lisa, das fand ich auch interessant, weil Folge 75, unter Folge 75 gibt es einen Kommentar von jemandem, weil wir über Blutchips reden, wie ich im Verhältnis Schloss Lisa und dem Bruder, also Thomas und Olli Haag sehe, das Weingut Fritz Haag und das Weingut Schloss Lisa. Und da habe ich geschrieben,
bin ich jetzt auch gespannt,
dass sich die Erweiterung um so mehrere GGs bei Thomas Haag, bei Schloss Lisa, also Peace Porter, Gracher und ich glaube Wählenmasse A1, nicht so gelungen finde, dass ich da immer noch auf meine Erweckungserlebnisse warte und dass ich finde, dass sie sich deswegen sehr angeglichen haben, dass Lisa da tatsächlich für mich so ein bisschen verloren hat, weil das nicht so gut ist. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, echt, das hast du vor 4 Jahren schon gesagt? Ich denke, jedes Jahr, wenn ich aus Wiesbaden wiederkomme, das ist jetzt so. Also so wie so ein Goldfisch, 10 Sekunden später wieder vergessen. Das habe ich übrigens vor 4 Jahren auch schon gedacht. Da habe ich es dann da mal hingeschrieben. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ihr immer mit eurem Lisa. Kann ich natürlich sagen, hey, ich habe schon vor 4 Jahren geschrieben, Peace Porter Goldtröpfchen GG, da warte ich noch. Aber das ist die Frage, muss man das jetzt aktiv machen? Der hat halt gefragt, also muss ich mich jetzt hier hinstellen? Wir haben Lisa hier sehr gefeiert, immer wieder. Wir haben
ihn auch mehrfach im Podcast gehabt. Ja, ich habe ihn auch gerade bei mir,
Aber das, das Helden GG ist dieses Jahr wieder Bombe. Und ich warte wieder bei den anderen irgendwie auf meiner Werkseite. Und die Frage ist ja überhaupt, muss man richtig zurückrudern? Weil wann ist ein Spitzenweingut ein Spitzenweingut? Darüber machen wir mal eine Folge.
Hier ist eine schöne Idee.
Na, also muss der jetzt jeder Wein super sein? Natürlich nicht.
Und
aber
immer.
Wie weit muss das gehen? Ja? Man darf nicht vergessen, man haut ja auch Menschen vor den Koffer. Klar. Also jetzt etliche Winzer hören uns, die wollen ja nicht irgendwie den Podcast hören und sagen, der hat gerade gesagt, ich bin gar nicht so gut.
Würden sie nicht?
Nee, und die andere Sache ist auch, würdet ihr einen Podcast hören wollen, wo ich immer als erstes mal sage, ich habe übrigens folgende nicht so guten Weine in den letzten 3 Wochen getrunken.
Ja, jetzt macht
er
gar keinen Spaß.
Das ist doch auch, boah, kacke, auf gut Deutsch. Ne?
Haben wir mal drüber nachgedacht, ob sowas Sinn macht? Das stimmt, haben wir aber weggelassen, weil ja, tatsächlich, das ist wirklich, ich meine, dass wir alle mal einen schlechten Wein trinken, ja, schon, genau. Aber das möchte doch, also...
Also insofern, ich versuche mein Bestes und ich glaube, dass es einigermaßen geht und mit den Relativierungen halte ich mich so ein bisschen zurück und auch was so Sachen angeht, wie jetzt Blankenhorn macht keinen guten Pinot, das würde ich normalerweise dann auch nicht sagen. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel, weil ey, die können sich nicht beschweren über die Promotion, die sie durch uns erfahren
haben. Schau doch nicht, mein Gott, ey, jetzt mal.
Ja, also insofern, alles gut. So, das war's. Das war jetzt irgendwie beide Themen. Also,
war gut, schön.
Ich habe euch gar nicht so sehr beschimpft. Ihr seid nur schuld, weil ihr immer 6 Flaschen voll machen wollt und deswegen immer irgendwas reininterpretiert.
Als Schuld sind trotzdem die anderen.
Genau.
Cheers. Du willst wissen, was ich zum Wein sage. Also erstmal habe ich dann nachbekommen.
Ja.
Also sag ich erstmal, hat es mir geschmeckt. Mhm. Ja, hat's. Mhm. Ich war beim ersten Reinriechen, war ich italienisch unterwegs, muss ich sagen. Ja. Ich finde, es hat ein total schönes Tannin nach hinten raus, ja? was sich schön hinten auf den unteren Gaumen legt und sowas, was so ein schönes, ganz zartes Rausgefühl macht im Rachen und so. Also wirklich schön, bleibt da auch eine Weile stehen, finde ich ganz toll. Ich hatte zum Anfang so eine Kirschfrucht, muss ich sagen, ja? So eine schöne, saubere Kirschfrucht. In der Zwischenzeit finde ich es mit ein bisschen mehr Luft einen Tick süßer, nicht süß. Entschuldigung. Also, ja. Ja, also nur in der Frucht süßer. Ja. Ja, die Frucht etwas süßer. Ich finde sie nicht mehr ganz so kirschig, sondern es ist mehr so ein bisschen beerig. Entschuldigung, ich habe schon wieder rumgespielt. Mhm. Es ist mehr so ein bisschen beerig. Aber immer noch ein sehr schöner Wein. Es hat nicht so wahnsinnig viel Alkohol, jedenfalls gefühlt nicht. Ich finde, dass es viel Spaß macht zu trinken. Ja. Jetzt mit dieser Bärigkeit tue ich mich natürlich mit Italien schwer. Zuerst war ich so ein bisschen bei einem relativ jungen und gut gemachten Nebbiolo, muss ich sagen. Mhm. So ein bisschen, ja. Aber das bin ich nicht mehr. Mhm. In der Zwischenzeit wäre ich, glaube ich, eher in Spanien.
Okay.
So. Also,
ja. Also vieles davon macht Sinn, was...
Was nicht, wie es so ist.
Nö, nee, also war das ja, stimmt, das klang nicht. Also, was ich nicht gesagt habe.
Damit kann ich umgehen.
Nein, was hauptsächlich etwas ist, was bei mir
hängen geblieben ist,
Verständnis auslöst, naja, Wiedererkennungswert hat. Also was ich auch so gesehen habe, um es mal einfach
so ist schön.
Da setzt sich nach einer gewissen Zeit die Cabernets setzen sich durch. Das ist dieses Beerige, das ist ein bisschen Johannisbeerig. Das ist aber nicht so fettkassig, okay. Dass du sofort Cabernet schreist. Es sind beide Cabernets sozusagen.
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
Genau.
Ah, als Mischung.
Spannend. Was davor dominiert, ist etwas, was wir ganz selten dominant im Glas haben. Einmal im Jahr. Petit Verdot. Max.
Oh, Max. Das haben wir super selten.
Ja.
Wenn überhaupt.
Bin ich in Kalifornien, war das nicht Montelena oder was?
Irgendwas
haben wir. Aber ich glaube, das war der einzige Petit Verdot dominierte Wein, die wir in 180 Podcast-Folgen hatten. Ja. Wir sind in Italien, das kommt noch dazu.
Schiss, aber da war ich nicht.
Wir haben eine Bordeaux-Cuvée mit einer untypischen Zusammensetzung aus Italien. Das ist in der Tat auch ein bisschen schwer zu auseinanderzuhalten. Ich habe den Wein das erste Mal ohne Kork im Glas.
Petit Verdot in der Hauptvariante?
Wir haben ungefähr, ich habe das für diesen Wein, für den 19er weiß ich, das ist der 20er.
Okay.
Da hatten wir 55 Petit Verdot,
okay.
Dann 25 Cap Franc und 20 Cap Sauvignon.
Ja, das ist aber nicht richtig. Das ist wie Nebbiolo.
Quasi Nebbiolo. Und wir haben auch nur ein sehr zurückhaltendes Holz. 70 alt, 30 neu.
Okay.
Wir sind in der Maremma, also krass. Toskana, da wo man sowas macht, letzten Endes. Ja. Ne? Also da, wo die Bordeaux-Cuvée ja quasi ihre stärkste...
Erfunden wurde.
Ja, der Klon. Aber wie oft da eben dann nicht in dieser klassischen Cab Sauvignon Merlot und dann irgendwie noch ein bisschen was Kleines dran, sondern hier entsprechend mit dem größten Teil Petit Verdot. Das Weingut heißt Tenuta Montetti.
Noch nie gehört.
Der Wein heißt auch Montetti, es ist ihr großer.
Ja.
Und dieses Weingut ist Ende der 90er Jahre gegründet worden vom ehemaligen italienischen Wirtschaftsminister, der auch Präsident der Biennale in Venedig war. Ah. Ein Freigeist. Seine Ehefrau ist eine bekannte italienische Dichterin. Man hat also eine rosa Villa in der Maremma mit 1200 Hektar oder sowas, wo nur 38 Hektar Reben sind und noch alle möglichen Oliven und Zypressen. Hast du nicht gesehen?
Man kann macht, das
man auch besuchen, wenn man da nämlich einen der berühmten Küvettierungsworkshops macht. Die haben immer ein bisschen von ihrem Wein beiseite und dann kann man lustig Weine küvettieren und einen Liter oder eine Flasche davon mit nach Hause nehmen. Die sind natürlich mittlerweile etwas älter, das machen mittlerweile die Kinder oder die Tochter und ihr Ehemann machen das. Die Weine macht Carlo Ferrini, das ist Italiens berühmtester, jetzt mittlerweile Italiens berühmtester Önologe, nachdem Riccardo Cottarella im Ruhestand ist, oder weiß ich gar nicht, ob er noch lebt. Und Ferrini ist bei den wichtigsten italienischen Projekten irgendwie überall mit drin. Mhm. Ich finde, er ist sehr gut im Cabernet Sauvignon. Ich habe auf der Prowein auch was von ihm getrunken, was ich sehr spannend fand. Liliana heißt das. Das ist Cabernet Sauvignon aus dem Süden, da wo sonst der Aglianico wächst. Ganz spannend. Und er macht selber Weine mit seiner Tochter in einem Projekt, das heißt Giodo, hast du vielleicht mal gehört. Die machen Brunello und am Etna. Das ist allerdings arschteuer. Der Vorteil dieses Giodo. Der Vorteil dieses Weines ist, er kostet nur 45 Euro.
Und das ist fein.
Und er kommt jetzt auf den Markt. Also im Handel kriegst du Deutschland, wenn nur den 19er, der 20er kommt erst noch. Er kommt im 6. Jahr nach der Ernte auf den Markt. Und das hat halt den Vorteil, dass du ihn wirklich trinkreif kriegst. Gerade auch wegen des zurückhaltenden Holzes. Und du hast dann aber trotzdem natürlich keine Eile. Also der wird auch noch 15 Jahre halten oder sowas. Aber ich fand das so ganz schön. Ich hatte die geschickt bekommen, der hat dann gekorkt. Ich habe beide, alle drei, die machen noch einen Rosé und noch einen kleinen roten, die ich auch sehr schön fand.
Ja.
Und falls ihr wieder 6 Flaschen voll machen müsst, diesmal könnt ihr den kleinen mitordern.
Schön.
Und der Große hatte gekorkt, aber man konnte trotzdem noch schmecken, dass er schon so in der Reife schon so bei Vollschuss. Deswegen habe ich gesagt, schick mir den nochmal, dann nehme ich ihn ins Podcast. So ist er hier reingekommen.
Ja, gut, danke. So, wir trinken das Weingut Huff und zwar den Pettental Riesling 2024. Also Pettental wegen der Lage. Ich fand es jetzt ganz spannend. Nicht junges Weingut, aber kein VDP-Mitglied. Und ich fand ihn sehr schön zu trinken und mochte ihn ganz gerne. Ich mag ihn jetzt einmal anschicken, weil ich denke, dass die Lage Pettental durchaus eine sehr gute Lage ist. Und ein paar andere Sachen aus dem Pettental sind ja auch oft sehr, sehr teuer. Und da gucken wir mal, wie sich das darstellt. Also der Sommer war lang und ich war sehr fleißig. Und wir hatten ja auch schon mal vorher darüber gesprochen, dass wir müssen irgendwas machen. Wir müssen ein bisschen was mehr machen, auch was aus dem Wissen, was wir haben und aus dem Keller, den wir haben und aus dem Spaß, den wir daran haben. Der Spaß muss sich ja auch nach hinten raus irgendwann mal
lohnen.
Und das böse Wort wäre sagen, auch monetarisieren, ja, in irgendeiner Form, damit wir das noch viele Jahre, ungefähr 60, vielleicht mehr oder weniger, aber weitermachen können. Also war ich fleißig und habe nicht für den Keller, aber für die Firma quasi, die mit hinter dem Keller steht und sowas, eine neue Seite baut. FWH-Events, bei der wir
FWH-Events.de
bei der wir sehr schön jetzt unsere ganzen verschiedenen Projekte drauf haben und die auch natürlich ein bisschen vermarkten wollen, logisch. Ja? Das heißt, wir versuchen ein paar sehr schöne Proben zusammenzustellen. Da arbeiten wir uns noch ein bisschen ran, da gucken wir mal, was jetzt geht und was nicht geht. Wir machen so ein paar Probeideen, die Romane-Conti-Probe, okay, ist super teuer, ja. Ist klar, verkauft sich auch ganz gut, muss man sagen, ist Romane-Conti halt. Dann versuchen wir so ein bisschen was. Ich guck mal, ich habe eine Sassicaia-Vertikale zusammengestellt, eine Dom Rosé vertikal über verschiedene Jahrgänge, so, das ist auch ganz schön. Mal gucken, was geht, was nicht geht. Wir werden uns das ein bisschen rangehen mit ein paar außergewöhnlichen Proben, ein bisschen was Wildes, ein bisschen was Nettes, ein bisschen was Kleines, ein bisschen was Großes. Ein paar Sachen davon wird natürlich Felix moderieren. Ein paar Sachen, wenn sie kleiner sind oder das sich ausgeht oder du keine Zeit hast, dann mache ich das oder irgendwer anders und sowas. Also da haben wir immer so ein bisschen, da wollen wir mal gucken, was so ein bisschen geht, was so ein bisschen Spaß macht und wo wir daran Freude haben und was euch natürlich, oder nicht nur euch, auch alle anderen nachher daraus interessiert. Ich finde, ich habe das ganz schön gemacht, dafür, dass ich kein Webdesigner bin. Ihr dürft auch gerne da auf mir rumschlagen, wenn ihr sagt, das habe ich noch nicht. Nee, aber ich finde, ich habe das ganz schön gemacht. Mhm. Ja? Und wir haben da ja auch drauf unser Champagner-Pop-Up, was wir jetzt wieder machen, am 9. und 10. Oktober.
Yes, wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Neue Location.
Neue Location. Sehr hübsch, der falsche Hase. Auch wieder mit Blick über Berlin. Wir sind, das was mir an anderen Location, die mochte ich auch. Aber was mir dann nicht gefallen hat, wir waren sehr weitläufig. Es ging sehr schnell auseinander. Das heißt, was ich ja eigentlich will, auch für mal vielleicht mal eine Bar oder sowas später mal irgendwann, ist ja, dass man die Leute zusammenbringt. Dass man sie enger zusammenbringt, dass sie sich austauschen, dass sie miteinander reden. Dass ein Barcharakter hat. Ja? Mhm. Das geht im falschen Hasen sehr hübsch. Wir reduzieren es aber, also wir lassen auf gar keinen Fall mehr als 100 Leute rein. Mhm. Ja? Weil das soll ja auch noch so bleiben, dass man sich schon unterhalten kann. Man kann es da gut spielen. Es gibt wieder toll was zu essen. Es gibt Charcuterie. Ja? Also wieder, es gibt natürlich Austern. Es gibt diesmal keine Currywurst. Es gibt was anderes. Aber wir werden wieder schöne Sachen machen, sodass sie auch gut zum Champagner passen. Wir werden natürlich wieder die Offenkarte anders präsentieren als das letzte Mal, sodass es wieder mal was Neues zu entdecken gibt und was Neues zu verkosten gibt. Wir fangen wieder beim Preis mit, ich glaube, ich habe jetzt 11 Euro das billigste Glas, 0,1 drin und dann, ihr wisst, also nach hinten raus, je mehr, ich bin sehr dafür, wenn ihr Salon und Zoloz kauft, so viel, bis der Arzt kommt, nein, natürlich nicht. Also wir haben von allem was dabei, von klein bis groß, so dass es dolle Spaß macht und dass wieder alle was miteinander zu tun haben und miteinander was besprechen können. Felix macht an beiden Tagen eine Probe.
Ach, an beiden Tagen, das würde ich gerne mehr parallel.
Ja, wenn nur ein Tag läuft, läuft nur ein Tag. Ja, aber angesetzt wäre es an beiden Tagen. Ja. Ja.
Eine Herzensprobe.
Eine Herzensprobe, sag du was, da kannst du nochmal, was du denkst.
Ja, wir haben ja in der Vergangenheit ganz häufig Weine gehabt, die einen Riesennamen haben. Ja. Und für Menschen, die noch nie Coke getrunken haben, noch nie Dom Perignon oder zumindest ein Dom Perignon 1969 oder noch nie die Önothek-Release von Röderer oder so. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt haben wir auch sehr, sehr rare Weine, die nicht unbedingt alle super teuer sind, sondern einfach überhaupt nicht zu kriegen. Also beste Beispiel, also da kann ich mir dann auch sozusagen die Kerbe in den Gold machen. Sowas wie von Frédéric Savard, der Haute Couture. Ja, Frédéric Savard kannst du bei Lobenberg kaufen, aber nicht den Haute Couture. Also den gibt es, glaube ich, nicht mal für Clubmitglieder oder wenn, dann kommen da im Jahr 3 Flaschen an und dann dürfen die Freundlichsten da mal dran vorbeigucken, bevor die alle selber saufen. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber solche Sachen im Weine, weil ich finde, beim Champagner, ich bin überhaupt kein Freund davon, dass Leute sagen, ja, wenn du das nicht getrunken hast, dann kannst du ja nicht und so weiter. Aber beim Champagner ist es tatsächlich so, es gibt eine ganze Menge Produzenten, die habe ich das erste Mal im Glas gehabt und habe gedacht, das ist nichts Besonderes. Mhm. Und dann kommen die und sagen, ja, du musst halt die Großen von dem trinken. Mhm. Da ist es dann tatsächlich bei manchen so, das war dann am krassesten bei Ulysse Colin, das darf Christoph jetzt nicht hören. Ich finde die untere Hälfte des Sortiments von Ulysse Colin stinklangweilig, völlig überbewertet und viel zu teuer. Aber die zweite ist ganz einfach. Die untere Hälfte habe ich auch hier schon mal erzählt. Ja, hat 13 Alkohol, das ist nicht ganz so aufwendig, das zu machen. Und die obere Hälfte, wo das Ganze dann sinkt, wo du denkst, neben jedem Träubchen hat 365 Tage jemand gestanden.
Und die Mädel, die macht den Tag und poliert.
Das ist dann das, wo du weißt, warum die alle so durchdrehen. Ja. Das ist das, wo du selber durchdrehst. Und ich glaube, dass das zum Beispiel bei sowas wie Haute Couture auch der Fall ist. Wir sind noch nicht ganz mit der Auswahl fertig, aber es wird Marie Noël Ledru geben.
Ja.
Das ist etwas, wo ich mal sagen muss, wann hat die aufgehört? Vor 8 Jahren?
Irgendwie sowas, ja.
Ich würde einen vor 10 Jahren degorgierten Wein niemals mehr auf dem Sekundärmarkt kaufen. Diese Weine sind jetzt eine ganze Weile bei euch.
Ja.
Wir haben das auch schon gehabt. Das waren gute Flaschen. Letzte Chance. Auch wenn der Neffe jetzt übernommen hat, der hat ja aufgehört und jetzt hat er ja irgendwie, will er jetzt doch wieder?
Oder will er doch wieder machen, hat er jetzt Pause gehabt und so. Okay,
aber das sind Weine, das ist die letzte Chance. Also ich wollte einfach so Weine, wo auch jemand aus Hannover sagt, ich steige jetzt in den Zug, um da hinzufahren, um genau das zu trinken. Wir werden noch Georges Laval dabei haben mit was Großem. Wir werden, Christoph Baron.
Ja.
Hatten wir hier im Podcast.
Oh, mein Gott.
Ein Freund von mir hat mich ja seitdem gefragt, wo wir das her haben und wie man das kriegt und so weiter und so weiter, weil das ist wirklich nicht zu kriegen. Pinot Meunier von Christoph Baron hat uns hier sehr gefallen.
Auch voll schön,
den gibt es dann auch. Und so, dass wir sagen, das sind dann so, dass auch wirklich gute Champagner-Auskenner sagen, ich mache mir jetzt zwar nicht 6, aber sagen wir mal 4 Kerben in den Colt, weil das habe ich alles noch nicht getrunken.
Ja, und dann in der schönen Zusammenstellung, gut moderiert. macht das, glaube ich, wahnsinnig viel Spaß. Ich freue mich leider nur ein bisschen bedingt drauf, also weil ich muss ja zwischendurch arbeiten, ja, weil ich nicht da hinten mit euch sitzen kann und verkosten kann.
Sondern wahrscheinlich dann 259 Euro.
Ich glaube,
das ist ja, der Arbeitspreis 240, aktuell.
Ja, genau, ja.
Und da muss man einfach sagen, okay, ja, das ist jetzt nicht der Ladenpreis, der Zuteilungspreis dieser Weine. Aber für einige dieser Weine gibt es gar keinen Sekundärmarktpreis, mhm, weil sie so selten sind.
Das stimmt.
Und selbst auf den Zuteilungspreis ist das keine 100% aufgeschlagen. Also es ist einfach sehr fair. Ich kriege auch noch ein bisschen Geld.
Genau. Und genau. Also es ist ja aber so oder so unsere Devise, das wissen wir, das haben wir schon immer gesagt. Wir wollen mit dem Pop-Up nicht reich werden. Wir wollen es gut kalkulieren. Wir wollen das so machen, dass wir die Kosten bezahlen können. Also gerade die Leute vor Ort, die Location und alles drumherum. Spaß haben. Freude haben, den Leuten ein bisschen Shampoos näher zu bringen, den sie vielleicht nicht getrunken haben. Und also ehrlicherweise wollen natürlich auch wir Spaß haben. Ja. Also und zwar viel. Also viel, ja, und doll. Ja? Beide Tage, wieder 9. 10. Oktober. Alles über die FWH-Seite, FWH-Events. Gibt es dann die verschiedenen Kategorien und dann Champagner-Pop-Up und darüber auch direkt buchen. Klassisch, achso, nochmal klassisch. Es gibt wieder das normale Ticket für 29 Euro inklusive eines sehr schönen Winzer-Champagners. Wenn ihr was Größeres wollt, dann lohnt sich das, also das andere Ticket für 59, da wird es wieder was geben, was sozusagen für den Preis normalerweise pro Glas nicht ins Glas kommt. Ja, also das ist schon so, dass man auch das größere Ticket nehmen kann. Müsst ihr euch überraschen lassen. Da schaue ich noch ein bisschen, was wirklich gut ist, aber es ist so, dass es also den klassischen, also den wird man nirgendwo in der Gastro zu diesem Ladenpreis, also zu diesem Glaspreis bekommen, also ist das auch eine schöne Sache dabei. Und die Probe ist auch noch dabei. Das macht riesig viel Spaß. So, das versuchen wir mal rund und rund zu machen. Ich habe natürlich den Blindflug mit auf der Seite, sodass die Leute, die uns nicht kennen, vielleicht sich dann auch nochmal hin verlinken und sowas. Also, wir wollen insgesamt das ein bisschen rund machen, ein bisschen schöner machen. Und das muss ich natürlich auch für mich persönlich ein bisschen machen. Das heißt, ich versuche auch, mein Insta ein bisschen aufzupimpen. Mein hübsches, etwas über 50-jähriges Gesicht ein bisschen da reinzuhalten und zu sagen, vielleicht läuft's, vielleicht mag ja jemand gucken. Und habe mir lustig überlegt, 3 verschiedene Formate zu machen, mit dem man vielleicht ein bisschen was reißen kann. Und lustig ist, also ich mache 3 verschiedene Formate, immer alle 3 die Woche, jede Woche. Ja?
Oha.
Ja, harter Tobak.
Da hast du was zu tun. Habe
ich was zu tun, ist nicht, also ja, einmal Sascha fragt immer irgendjemanden, was quasi bis 100 Euro sein Lieblingswein ist. Und er muss sagen, welcher und warum. Schön ist, wenn er in die Kamera halten kann. Wenn nicht, dann muss er es nur so erzählen, weil man kann nicht immer und überall erwarten, dass die Leute den Wein haben. Oder ja, wenn ich jetzt Angela Merkel auf der Straße treffe und sie zufällig breit wäre, dann hätte sie wahrscheinlich den Wein nicht dabei. Ja? Gut, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man kann ja mal träumen. Träumen kann man ja mal. Also Sascha fragt, das eine Format, das andere Format Sascha blind. Angelehnt natürlich an unserem Blindflug. Mhm. Ein bisschen strenger und ein bisschen doller. Es ist wirklich so, 2 schwarze Gläser, ich kriege 2 Weine von irgendjemandem eingeschenkt. Das ist dann völlig wurscht von wem. Und ich muss aus den 2 Weinen irgendwas machen. Und zwar für mich insgesamt unterhalb, also ich, für mich habe ich mir so festgelegt, also maximal für alles beides so mit drumherum reden, maximal 7-8 Minuten für mich. Schneiden habe ich jetzt gemacht. Beim ersten Mal war ich noch ein bisschen zu lang. Runterschneiden, ich muss es runterschneiden, weil es ist zu lang für Insta, sonst wird es niemand gucken. Ich bin jetzt bei das letzte ziemlich harte Cutted, das ist ganz gut. Ja, ich schneide nur die Sachen weg, die und alle Lücken und alle Lüftchen und sowas und die sinnfreien Sachen, ja, aber ich schneide es runter auf 2 Minuten. Klar ist, Scheitern ist mehr als nur wahrscheinlich und sich mit Scheitern in das Ding zu setzen, kommt ganz gut an. Das funktioniert ganz schön. Und ich hatte jetzt einen Wein dabei, da war ich, exorbitant begeistert. Das ist ein Weingut, was ich jetzt auch oft, auch wegen seiner Preispolitik zwischendurch, fand ich das schwierig und so. Hatte jetzt bei dem letzten Sascha Blinden einen 30-Acker dabei von 2018, blind im Glas. Boah, war das schön. Also es war wirklich großartig, unerwartet schön, unerwartet burgundisch. Also ich habe es für einen wahnsinnig guten Chardonnay gehalten. Ganz toll. Und wir hatten ja schon ein paar Mal so mit Kontext getrunken. Dann ist es immer so ein bisschen bei 30 Acker und denkst, boah, das ist jetzt teuer, das kostet schon 100 und sowas.
Ich habe noch keinen von den 100. Ich habe irgendwo, glaube ich, einmal eingeschenkt bekommen. Ich habe von 30 Acker ganz, ganz
wenig. Und das muss man nochmal blind machen. Ich habe auch letztens einen Geiersberg 11 nochmal. Das steht gerade so gut da. Das ist unglaublich. Nur noch kurz, muss man sagen. Mhm. Also der stand nächsten Tag nicht mehr. Mhm. Aber den, beim Aufmachen war es fantastisch. Hab mit dem Weingut nichts am Hut. Ich habe keine ja. Aktien, ja, keine aber Aktien da, ja. keine Aktien dran. Aber der Einzigacker war unglaublich. Also, aber wie gesagt, habe aus dem Weißburgunder einen schönen Chardonnay gemacht. Mhm. Auch das. Aber okay, damit war ich fein.
Ja, damit ja, kann man schon.
Beim allerersten Mal, ich da mehr daneben gelegen. Mal gucken, wie das ankommt. Und was am besten ankommt, ist erstaunlich. Was heißt erstaunlich? Aber ist Sascha kauft. Mhm. Generiert aber die meisten Views. Das spielt wieder ein bisschen auf die Sache ein, die du sagst. Also die Leute mögen Bestenlisten und Kaufempfehlungen. Das ist schon so, ja. Und auch da ist es so, daran habe ich keine, also ich verdiene daran nichts. Ja. Also wenn ich dann ein Weingut empfehle, jedenfalls im Augenblick vielleicht ändert es, aber nein, weil grundsätzlich ist es natürlich so. Also ja. ich habe einen Wein, den ich wirklich mag, der mir schmeckt. Und wenn der mir schmeckt, die Idee ist, ich versuche es zweimal die Woche zu machen, vielleicht nur einmal die Woche, weil man muss ja auch gucken, schmeckt ja nicht jede Woche ein Wein und so. Ich versuche ein bisschen was vorzuproduzieren und so. Aber wenn mir was wirklich schmeckt und ich denke, das kann man für einen guten Preis ins Glas halten, in die Kamera halten, dann würde ich das gern machen. Ja?
Ja.
Das, dabei muss man sagen, man muss Sascha kauft natürlich insofern nur ernst nehmen, dass ich natürlich, wenn ich mal einen Wein für deutlich unter 100, über 100 Euro empfehle, meine ich, das nicht immer ständig kaufen kann, das ist, sondern ist eine Empfehlung, was ich kaufen würde, wenn ich gerade genug Kleingeld in der Tasche hätte. Ja? Mhm. Also manchmal habe ich das, manchmal habe ich das nicht. Ja? Aber das ist wirklich Weine, die mir am Herzen liegen, bei denen ich Spaß habe, sie zu trinken. Das macht mir Freude, das ist cool. Das ist ein ungeschnittenes Format. Das mache ich tatsächlich einfach nur ungeschnitten. Das ist dann, aber es ist auch nicht so lange, es sind 20 Sekunden. Mal gucken, wie das funktioniert. Alles auf Insta. Ich bin gespannt, wie das läuft. Also, aber was wir vorhin schon gesagt haben, wenn man nichts macht, passiert nichts. Mhm. Ja? Das heißt, wir gucken mal mit viel Arbeit jetzt die nächste Zeit, weil ehrlicherweise hatte ich ja davon keine Ahnung, wie schlimm Schneiden ist, wenn man das dann zusammenschneidet und ja. so. Aber ich möchte gerne ein Instagram-Star werden.
Hau rein.
Ja, ich mag
auf, du, dein, auf, den, mein, auf den kommenden auf Instagram-Star. Den,
du darfst mich am Tisch behalten.
Ja, sehr
ich bin
gut.
Da, du, also sehr aber gut. Wenn sie mich dann sehr feiern, ja? Also wenn ich dann nur noch eine dann werde in Talkshows, weil ich...
In Instagram-Talkshows.
In Instagram-Talkshows, was auch immer.
Fernseh-Talkshows gucken die Leute
eben. Ja, ach ja, stimmt. Oh Mann. Aber lesen tun die auch? Na, das ist jetzt auch... Aber ich dachte mir, was ich jetzt dachte, es ist ein bisschen wie bei Facebook. Jetzt bashe ich mich auch noch sehr. Das ist ein bisschen wie bei Facebook. Die Älteren sind jetzt auch in der Zwischenzeit bei Instagram angekommen. Ja. Jetzt kann man auch Wein machen bei Instagram.
Ja.
Das läuft jetzt.
Hart, ne?
Und ich habe mir natürlich gedacht, das muss man ehrlich sagen, ich habe mir das angeguckt, was alle anderen machen. Ich brauche den Leuten kein Wein erklären.
Nö,
das machen andere.
Da gibt es genügend.
Die sagen, ja, machst du hier, machst du das und so. Und also was die Leute mir glauben, dass ich gerne Wein trinke,
ja.
dass ich an manchen Stellen das ganz gut kann, an manchen vielleicht nicht. Und so, und dass ich ein paar Leute kenne, mit denen man das Format fragt machen kann und so. Das glauben die Leute mir alles. Und damit ja. komme ich, glaube ich, ganz ehrlich rüber. Aber mit dem anderen mal gucken, wie es ist. Aber wichtig ist, Champagner Pop-Up. Ich würde euch alle gerne sehen. Mhm. Ist eine große Werbung jetzt hier, aber ich freue mich. Also wir wollen das ja auch.
Ich schreibe auch nochmal einen Artikel, wenn das Line-Up steht, mit, ja. mit allen sechs grandiosen Weinen, auf die ich mich sehr freue. Mhm. Ich freue mich, wenn es zweimal ausverkauft ist und wir es zweimal naschen.
Naschen? Naja, das ist auf jeden Fall. Bitte hebt mir was auf, wenn ihr das macht zum Schluss. Also irgendwas will ich davon auch noch naschen von allen. So, Wein.
Ja, ich bin im Niemandsland. Ich bin ein bisschen lost. Ich finde ihn sehr schön. Er ist schon leer. Ich habe ihn angetrunken und dachte, das ist süß. Also wir sind bei einem süßen Wein. Und wurde immer trockener.
Das stimmt.
Ich dachte, ich starte mit einer Spätlese. Dann dachte ich, nee, Kabi. Dann dachte ich, nee, halbtrocken. Feinherb, irgendwie sowas. Und am Ende dachte ich, nee, es ist einfach eine sehr, sehr süße Frucht. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das 2 Gramm Zucker hat. Also das ist so. Aber jetzt so ganz zum Schluss bist du bei so einer schönen Tabakwürze und so einer griffigen, feinen Phenolik nach hinten raus, die das alles abräumt, sodass du dann im Abgang gar nicht mehr süß bist. Aber die Frucht ist bannig süß.
Bannig süß, okay.
Ich weiß nicht, ob das Holz hat. Ich würde ja, also wenn du denkst, du trinkst einen Riesling-Kabi, dann musst du davon erstmal wieder wegkommen.
Mhm, ja? Das verstehe ich.
Dann hast du so die üblichen Verdächtigen. Bei Sascha ist dann natürlich Viognier, kann jung auch sehr süß sein, ist aber oft so ein bisschen lackiert, wie ich das vorhin genannt habe. Dann könnte natürlich Chenin Blanc auf jeden Fall, da gibt es ja auch einen Halbtrocken. Also könnte ja auch ein Vouvray Demi-Sec sein. Und dann gibt es das auch mit Holz. Das ist, also da gibt es dann alle Spielarten. Aber was machst du, wenn das gar nicht süß ist, sondern wirklich einfach richtig trocken? Deswegen bin ich so ein bisschen lost. Ich mochte das also wirklich sehr. Ich nehme noch einen Schluck.
Komm, nur einen Schluck.
Wenn ich nur darf.
Ja, Prost.
Tja, das ist...
Also sagen wir mal so, es ist trocken.
Ja, das habe ich mir mittlerweile so gedacht, weil das Ausschlussprinzip, ich glaube nicht, dass du mir was Halbtrunkes einschenken würdest. Kabi und so haben wir alles schon gehabt, das ist es nicht. Und
also ich mochte das beim Trinken sehr gern. Ich fand ihn total schön und leicht zu trinken. Es ist sehr angenehm zu trinken. Es macht wirklich Freude im Mund. Ja. Es ist, wie gesagt, ich trinke ihn auch total gerne. Es wirkt etwas leichter, das stimmt schon. Ja.
Hat einen guten süßer.
Trinkfluss, aber ja,
ist es nicht. Was die Frage dann ist, ob wir jetzt einen Mosel trocken haben, weißt du? Also wirklich so 6 Gramm Presszucker und Mosel haben.
Ist es nicht, es ist eine große Lage. Mhm. Es ist ein Riesling.
Ja.
Es ist eine große Lage und aus der großen Lage gibt es dann relativ, gibt es auch oft sehr, sehr teure Sachen. Ja. Das Pettental
ist ein... Vom Rappenhof dann, oder wie?
Nee,
Rappen ist auch ein GG.
Von Huff.
Huff.
Caroline Huff. Heißt du Caroline? Doch, Caroline ist richtig, oder?
Das weiß ich nicht.
Warte mal, ich nicht, dass ich weiß.
Sagt mir was.
Entschuldigung. Von Christine Huff. Ja. Pettental, ich fand ihn sehr schön zu trinken. Das ist ein wahnsinnig guter Wein, der kostet auch normal, also es kostet nicht viel.
Ja? Ja.
Dafür finde ich es völlig in Ordnung. Ich glaube, wir sind unter 30 Euro.
Ja.
Ja? Dafür, dass dann manche Pettental manchmal schwer zugänglich sind, finde ich. Ja. Und dann deutlich mehr kosten.
Ja, man sieht es ja eigentlich.
Sehr schön.
Bis auf jetzt, klar, wir haben natürlich Keller, der jetzt auch ein Versteigerungs-GG wieder gemacht hat aus dem Pettental. Gut, da sind wir noch bei 1.000 Euro.
Ja.
Wir haben König Gio, die nehmen es auch von den Lebenden.
Ja.
Bei ich weiß gar nicht, wo wir jetzt bei Gunderloch sind. Das war immer erheblich günstiger als
ja, Gunderloch.
Wird aber wahrscheinlich auch mittlerweile 50 sein.
Ja, aber ich glaube, um die 40 sind die irgendwie sowas, ja?
Oder so. Ist für mich immer so eine helle, strahlende Lage.
Ja.
Gerade im Vergleich mit dem Roten Berg, der immer so ein bisschen rauchiger ist. Das, ich habe es schon ein paar Mal hier, glaube ich, erzählt. Das ist ein Duo wie Siegelsberg und Markobrunn oder wie Frühlingsplätzchen und Halenberg. Mhm. Und das finde ich hier teilweise auch wieder durchaus. Also nach hinten raus hast du so eine Phenolik, bei der ich erst eben unsicher war, ob das jetzt Holz ist oder wahrscheinlich ist es nicht Holz. Wahrscheinlich hat das 2-3 Stunden auf der Maische gestanden und die Frucht ist sehr süß. Es ist ja mittlerweile so krass, das ist auch jetzt beim 25er Rieslingjahrgang. Mittlerweile schmecken teilweise 2 Gramm zu süß. Süß,
ja.
Ja, wenn du so viel Extrakt hast, so viel Extraktsüße und so viel Glycerin und im Alkohol bist du auch ein bisschen höher und so. Also die Zeiten, wo... Hat er 2 Gramm, siehst du?
2,2.
Gut, dass ich das gerade noch gesagt habe. Wobei du kannst keinen Winzervorwurf machen, dass er 2,2, weil bei spontan vergorener Riesling bleibt halt gerne dann, das ist dann nicht abgestoppt, das ist dann einfach stehen geblieben. Und wahrscheinlich sind das dann auch nur noch 3-4 Jahre, dann ist das, was ich hier sage, dummes Geschwätz. Interessant fand ich, wie wahnsinnig süß der anfing.
Ja, finde ich auch, total. Also bin ich voll dabei. Es ist nach hinten raus dann schön, aber...
Es wird dann trocken, genau.
Genau.
Und es wird dann auch ein bisschen steinig und man tut dem Wein wahrscheinlich in der Jugend jetzt Unrecht. Weil ich erst dachte, vertane Chance, aber mehr kannst du nicht machen. Du kannst nicht mehr machen als ein bisschen vielleicht Maische, so wahnsinnig viel Säure hat er nicht. Das war jetzt 24 dann vielleicht so nicht machbar, wobei, ja doch, also die 24er, die in Wiesbaden gezeigt wurden, waren jetzt auch nicht saurer als die 25er oder sowas.
Ja.
Also die Welt steht Kopf, Klimawandel, die Welt steht echt Kopf, was diese Weine angeht. Was wir auf jeden Fall, ganz kurz, dann bin ich fertig, sagen müssen, er ist ja jetzt wahrscheinlich schon hier auf der Flasche.
Ja.
Er ist nicht pummelig.
Nee.
Das ist das, was ich bei den anderen 24er in Wiesbaden auch gesehen habe. Wiesbaden geht nicht aus der Form. 24 geht nicht so aus der Form, wie wir das bei einigen anderen Jahrgängen haben.
Ja.
Es wird das Kernthema bei 25 sein, ob die das halten oder ob die üppig werden. Also sind wir hier, ich sage ja 25 wie 15 und dann würde das aus der Form gehen. Aber wenn es eher wie 19 ist, 19 war wärmer als 15, aber 19 hält die Form. Also ist auch das, wir müssen ganz viel neu lernen. Also das hier hat die Form gehalten und das bedeutet, es könnte noch groß reifen.
Wir sind gespannt. Wünschen dir viel Glück.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.